So, meine Damen und Herren, Sie haben leider während des Musikstücks den ersten Teil des Spieles bereits versäumt. Ich werde kurz für Sie rekapitulieren. Der Wolf hat bereits die Großmutter gefressen und wir kommen nun in die entscheidende Phase, wo unser Rotkäppchen seinen Bestimmungsort erreicht.
Ja, also der Wolf liegt schon mit der Nachthaube der Großmutter aufgesetzt im Bett. Er hat sich schon quasi kontextualisiert im Rotkäppchen-Großmutter-Kontext. Und ja, das Rotkäppchen kommt eben dann in das Haus der Großmutter. Und damit das Ganze jetzt richtig klar wird, werden wir das lesen.
Guten Morgen!
Rief das Rotkäppchen, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus.
Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?
Dass ich dich besser hören kann.
Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?
Dass ich dich besser sehen kann.
Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?
Dass ich dich besser packen kann.
Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?
Dass ich dich besser fressen kann.
Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen. Ja, und dort ist es nach wie vor im Magen des Wolfs, aber zum Glück wieder mit der Großmutter vereint, vorerst. Und ja, was ist hier interessant, abgesehen von dem Magenvolumen des Wolfes? Also das Rotkäppchen war ja, als es ins Haus der Großmutter gekommen ist, praktisch in einem Kontext oder in einer Umgebung, die ihr ansonsten wohl vertraut ist. Und also in so einer Situation spricht man normalerweise nicht davon, dass, wie wir das auch schon vorher in der Sendung erläutert haben, dass man etwas wiedererkennt. Also das ist keine Situation, in der das Rotkäppchen die Großmutter wiedererkannt hätte.
Ja, wie wir von dem Gebrüder Grimm-Märchen genau wissen, wissen wir nämlich, dass das Rotkäppchen kein Bild von der Großmutter mitgehabt hat und da verglichen hat. Und darum können wir vermuten, dass da ein anderer Prozess stattgefunden hat.
Aber sie hat sich dann schon zu wundern begonnen, weil ihr die Situation zwar anfangs wohl vertraut war, dann hat sie sich aber gedacht, etwas stimmt hier nicht.
Ja, und diese gestörte Situation, also diese gestörte Vertrautheitssituation des Anblicks der Großmutter, hat dann das Rotkäppchen leider denkbar schlecht und irgendwie unerfolgreich eben versucht, die Großmutter zu reidentifizieren aufgrund von anderen Kriterien. Und ja, das haben wir ja gesehen, wohin so etwas führt, wenn man in der falschen Situation das falsche Mittel anwendet.
Trotzdem war die Ausgangssituation dieser Geschichte eben eine wohlvertraute und deswegen unterschiedlich von einer Situation, in der man von vornherein bewusst auf den Vergleich von Bildern abzielt, wie etwa in einem Fehlersuchbild, wo noch mit drei Rufzeichen darauf hingedeutet wird, dass man eben die beiden Bilder vergleichen muss und die Fehler suchen soll.
Ja, es wäre ja möglich gewesen, dass das Rotkäppchen von vornherein gesagt hat, naja, also wenn ich bei einem Bild meiner Großmutter 5 Fehler finde, dann ist es nicht meine Großmutter.
Und hier hat eben dieses Rotkäppchen-System versagt, denn es waren nur 4 Kriterien, die bei der Großmutter nicht gestimmt haben. Also Augen, Ohren, Hände und das Maul. Und nach dem Ankreuzeln dieser Falschvarianten war das Rotkäppchen aber leider schon wieder kurzfristig vom Erdboden verschluckt.
Und derjenige, der hier verschluckt, das ist der schlaue Wolf, der da eigentlich eine sehr gute Idee hat, indem er darauf setzt, dass diese Situation, in die das Rotkäppchen dann eintritt, keine Situation des Wiedererkennens ist, sondern eine Situation der Wohlvertrautheit. Und ich finde das eigentlich eine tolle Idee, auf Beutefang mit Wittgenstein zu gehen.
Ja, die Schlauheit des Wolfes hat sich hier wirklich in brillanter Weise manifestiert. Also vermutlich hatte Wittgenstein gelesen und sich auch speziell mit dem Manuskript 115 auseinandergesetzt, sonst würde er vermutlich nicht auf die geniale Idee gekommen sein, das Rotkäppchen in dieser Weise abzufangen. Denn ja, und vermutlich hat das Rotkäppchen Wittgenstein nicht gelesen, denn sonst, was hätte sie da wohl getan?
Man sieht, es kann also ganz hilfreich sein, Wittgenstein zu lesen, um auf Wald und Wiese was zu reißen. Aber das ist ja noch nicht das Ende der Geschichte, nicht?
Ja, leider kriegen nicht immer die Schlaueren den besseren Lohn. Und wie wir alle wissen, ist ja der Wolf dann an einem gestorben, der auch irgendwie wieder in seiner Wohlvertrautheit dann gestört war. Und das war nämlich der Jäger.
Ja, und der hat den Wolf eben so laut schnarchen gehört, dass er von der Situation, die ihm die vertrautere gewesen wäre, dass nämlich die Großmutter da schläft, der war so irritiert von diesem Schnarchen, dass er im Gegensatz zum Rotkäppchen die richtigen Konsequenzen gezogen hat, nach nur einem Kriterium. Aber es war auch kein direkter Bildvergleich, denn das hatte er nur gehört. Und andererseits, und dann ist dem Wolf ja der Bauch mit Steinen angefüllt worden und vielleicht war auch der Stein der Weisen dabei. Und also sozusagen hat dem Wolf die ganze Philosophie und auch der Stein der Weisen nichts geholfen.
Ja, wir könnten da jetzt noch Überlegungen anstellen bezüglich guter Wolf, böser Wolf oder so, aber das ist uns eigentlich relativ wurscht. Das ist die Moral von der Geschichte, kann sich jeder selber ausdenken. Der Wolf kommt ja dann auch nicht gut weg, der ist eigentlich so eine Art Märtyrer für uns.
Wie gesagt, das ist dann für Sie, liebe Zuhörerinnen, die restliche Nachmittagsbeschäftigung hoffentlich, dass Sie sich überlegen, ob jetzt der Wolf gut oder böse war. Also Sie können dann die einzelnen Gründe aufzählen und abwägen, auf welche Seite das steinbäuchige Gewicht fällt. Jedenfalls, hier wird es jetzt noch nach dem nächsten ganz kurzen Musikstück eine kleine Filminterpretation von Edwin Glasner zu hören geben, weil unsere Überlegungen, die eigentlich von Wittgenstein sind, auch auf einen Film, der in letzter Zeit im Kino gelaufen ist, sehr gut passt, nämlich zu Memento.
Also nach dem, was wir bisher besprochen haben, macht es also einen Unterschied, ob man zwei Fotos, die man vor sich hat, miteinander vergleicht oder in einem Fehlersuchbild zwei Bilder, die nebeneinander sind, vergleicht. Oder ob man ein inneres Bild, eine Art Erinnerung mit dem, was aktuell passiert, vergleicht oder sich die Erinnerung einfach nur vor das geistige Auge ruft. Der Protagonist im Film Memento hat nun also so eine Condition, eine Art Behinderung, aufgrund derer er keine neuen Erinnerungen mehr machen kann, respektive sich Dinge, die passieren, nur einige Minuten merken kann. Und das bedeutet nun, dass ihm Dinge sofort wieder fremd werden, das heißt, er hat gar keine Chance, sich eine Art Sphäre der Wohlvertrautheit aufzubauen. Genauso fehlen ihm aber die inneren Bilder, mit denen er das, was aktuell für ihn passiert, vergleichen könnte. Und als er mit einem anderen darüber ins Gespräch kommt, sagt er nun, er verteidigt seine Position und sagt, dass seine Art der Erinnerung, nämlich das, was ihm passiert, mit Fotos und Notizen, die er sich gemacht hat, zu vergleichen und sich so in der Wirklichkeit vorwärts zu bewegen, dass also diese Art der Erinnerung viel exakter wäre als die Weise der Erinnerung, mit der man es üblicherweise zu tun hat. Er argumentiert nun also, dass seine Art der Erinnerung keiner Verzerrung anheimfallen kann, weil wenn man Bewusstseinsinhalte sozusagen als innere Bilder gespeichert hat, so ist ja überhaupt nicht klar, dass diese Bilder sich nicht auch verändern können. Im Vergleich dazu hat Maurice Merleau-Ponty davon geschrieben, dass die gegenständliche Repräsentation von Erinnerung, wie etwa in einem alten Foto, eine Art theoretische Distanz erzeugt zu mir selbst, weil diese Erinnerungen ja nicht in der Form meine eigenen sind, wie wenn ich mich tatsächlich erinnere, in dem Sinn, dass ich in meinem Gedächtnis krame. Dabei würde ich ja wie durch ein Rohr in die Vergangenheit schauen. Wenn ich allerdings ein altes Foto betrachte, so liegt zwischen dem Foto und mir eine theoretische Distanz. Das bedeutet, dass dieses Foto genauso die Erinnerung eines anderen sein könnte. Und das würde nun der Protagonist von Memento nicht unterschreiben, da er meint, dass man sich über Fotos, die ja tatsächlich gewisse Konstanten sind, im Gegensatz zu inneren Bildern, dass diese Fotos nun also mit größerer Sicherheit unverfälschte Erinnerungen sein können.
Soweit ich das verstanden habe, hat seine Erinnerung auch noch den Faktor, dass er, wenn er vergessen will, richtig vergessen kann. Nicht nur so wie wir verdrängen, sondern richtig vergessen.
Genau, das wird ihm ja schließlich dann auch zum Problem, weil er über dieses totale Vergessen überhaupt keine Bindung mehr an die Personen hat, mit denen er es zu tun hat. Und vor allem auch keine Bindung zu sich selber. Also ihm fehlt ja sozusagen die Identität, weil er die Bewusstseinsinhalte sozusagen wie ein Bulimiekranker sofort wieder ausscheidet. Und nachdem er keine Identität hat, so gesehen, fehlen ihm auch die Erinnerungen. Und das ist ja das Problem, dass seine Sphäre der Wohlvertrautheit auf Erinnerungen aufbauen müsste, die ihm aber nicht gegeben sind, aufgrund seiner Behinderung.
Trotzdem sieht man jetzt aber, dass eben diese Form der Erinnerung ihre Vorteile hat, und vergleicht man eben das Rotkäppchen damit, dann wäre das Rotkäppchen von vornherein vermutlich besser gefahren, wenn es Polaroids von Nase, Mund, Ohren und Maul, also im Pfoten der Großmutter gehabt hätte, dann hätten sich diese ganzen Verwicklungen nicht ergeben. Andererseits hätte der Wolf auch nur 5 Minuten warten müssen und das Rotkäppchen hätte ihn vielleicht wieder nicht erkannt. Auf jeden Fall hätte das Rotkäppchen eine andere Chance gehabt, dem zu entgehen, aber das Märchen ist ja zum Glück gut ausgegangen, aus unserer Sicht nicht. Und betrachtet man noch das Datum heute, dann
muss man, also dann kann man sagen, dass diese Sendung in zweierlei Hinsicht unsere erste April-Sendung war. Und somit wünschen wir noch April.
April, April.
April, April. Importance was attached to
ist es denn?
Wo war's?
Sag schon.
No, I love to fall. Important song.
You mentioned
that. Look how freaking they stay. In my sick where he broke.
Got it.
Well, as Nicholas
therefore
couldn't say at the body some not keys when I am no the
have a very delicate lively lively character,
such as might be expected with
topless still say this.
Hey,
Bach, he thought, well...
he could fulfill his duty with the sister chorus in the gym some days. The gym, I couldn't get enough.